Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema
Kurz und knackig. Welt gegen AfD. Liebe Lauscher, unter anderem in Thüringen stehen Sie unmittelbar bevor die Landtagswahlen. Viele von uns haben auf die aktuellen Entwicklungen ein besonderes Auge. Mein heutiger Gast schaut derzeit allerdings nicht nur auf die Wahlen selbst, sondern auch auf die geplante Wahlparty der AfD Thüringen. Zu dieser sollen nämlich zahlreiche Journalisten keinen Zugang bekommen. Bedeutet für euch und für mich was? Exakt. Eine spannende Geschichte aus dem beruflichen Alltag eines Anwalts mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Presserecht. Mein Gast kann uns etwas zu einem spannenden Verfahren berichten, das inzwischen auch durch die Presse ging. Darf die AfD die Presse eigentlich von Veranstaltungen aussperren? Was kann man dagegen tun? Und wird es rechtzeitig vor der Party überhaupt eine endgültige Entscheidung geben? Dr. Christoph Partsch verrät es uns. Lieber Christoph, ich freue mich sehr, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Schönen guten Morgen, Stefanie.
Christoph, ich muss dich gar nicht vorstellen, die Lauscher kennen dich schon, denn du kämpfst dich gern durch dunkle Archive, geschwärzte Unterlagen und findest dich gelegentlich auch mal Auge in Auge mit dem BND wieder, so der Titel unserer letzten gemeinsamen Episode, die ich nochmal verlinke. Heute müssen wir dringend über eine ganz, ganz neue und brandheiße Story sprechen. Du und die Welt gegen die AfD. Du verklagst die AfD. Besser gesagt, du hast einen Eilantrag gestellt und das Beste, du darfst mit mir darüber sprechen. Also, was ist oder war da los und wieso ist jetzt schon klar, dass die Presse am 1.9. draußen bleiben soll, wenn es nach der AfD Thüringen geht?
Ja, ich vertrete in diesem Fall Journalisten des Axel Springer Verlages, Bild und Welt, des Spiegels, der Taz und der Verlagsgruppe Matzak. All diese Journalisten haben auf Anfrage mitgeteilt bekommen vom Pressesprecher der AfD Thüringen, dass sie keinen Zutritt zur Wahlabendveranstaltung bekommen. Und dagegen wollen sie sich mit meiner Hilfe wehren.
Warum soll die Presse denn nicht zur Party zugelassen werden? Ich habe mich auch so ein bisschen durch die Artikel gewühlt, die es dazu gab. Ich habe als Argument im Wesentlichen immer was von Platzproblemen gelesen, weil die Location, in der die Party stattfinden soll, angeblich nur 200 Menschen fassen soll. Was waren die Gründe? Was glaubst du?
Die Gründe kennen wir nicht so genau. Uns gegenüber sagt tatsächlich der Pressesprecher der AfD, dass diese Einrichtung nur 200 Plätze habe, dass eine Reihe von Journalisten zugelassen worden sind. Das wissen wir auch, dass einige von den Fernsehmedien zugelassen wurden. Die Ortschaft selbst wird geheim gehalten mit der Begründung, da gäbe es Sicherheitsbedenken. Insofern wissen wir auch gar nicht, was für ein Fassungsvermögen die Lokalität denn haben soll. Aber wir wissen sehr genau, dass die von mir vertretenen Journalisten der Presse weder eingeladen worden sind, noch auf die Bitte um Zutritt eine Zutrittsgenehmigung bekommen haben. Und das vertritt sich schlecht mit dem Recht auf Pressefreiheit und Recherchefreiheit.
Klar, deswegen haben sich ja zahlreiche Medien auch zur Wehr gesetzt, eben mit deiner Hilfe. Macht's das Ganze nicht irrsinnig schwierig, da vorzutragen, wenn ich gar nicht weiß, welches Fassungsvermögen die Location tatsächlich hat?
Ja, aber das ist zunächst einmal das Problem der AfD, die genau vortragen muss, dass sie kein Fassungsvermögen hat. Denn wenn sie die Lokalität geheim hält, kann sie auch schlecht sagen, das Maximum ist 200, will sie das glaubhaft machen. Wir sind ja im einstweiligen Verfügungsverfahren. Und zunächst gehen wir mal davon aus, und so scheint es mir auch, dass da doch eine gewisse Bevorzugung gewisser Medien stattgefunden hat und eine deutliche Abneigung besteht gegen die Zulassung, insbesondere von kritischen Pressejournalisten.
Weißt du, welche Pressevertreter zugelassen wurden oder ist das auch unbekannt?
Wir wissen, dass vom Rundfunk verschiedene Medienvertreter zugelassen worden sind. Es ist uns nicht bekannt, dass Pressevertreter zugelassen worden sind.
Ah, verstehe. Ich hatte jetzt gerade so im Hinterkopf Online-Medium, wo ich mich nicht gewundert hätte. Aber ja, gut.
Das ist natürlich schwierig herauszufinden, weil die Personen sozusagen, die das große Glück haben, da zugelassen zu werden, das nicht unbedingt frei erzählen. Aber es hat wohl eine selektive Auswahl stattgefunden, auch nicht nach irgendwie kommunizierten Grundsätzen, und alles andere ist Vermutung, aber ganz deutlich nicht mit dem Recht auf Recherchefreiheit vereinbar.
Verstehe. So, was hast du denn vorgetragen? Weil ich meine, dagegen muss man sich ja zur Wehr setzen als Pressevertreter. Was trägt man da vor? Welche Schritte geht man?
Zunächst einmal eine Rechtsprechungsrecherche gemacht und haben also gefunden, dass erstaunlicherweise und erfreulicherweise das Landgericht Erfurt schon einmal einen Beschluss erlassen hat zum Zutritt zu einem Parteitag. Das war sehr schön. Und zweitens, das OLG Köln hat sogar einen Beschluss gemacht und den Zutritt gewährt zu einer sogenannten Spielwiese. Das war nämlich während eines Fußballspiels. Da hatte offensichtlich jemand in Köln die Idee, dass nur genehme Journalisten zugelassen werden zum Zutritt ins Fußballstadion. Und beides Mal wurde der Beschluss, der übrigens in Köln auch noch bis zum OLG ging, damit begründet, dass Artikel 5 auch ein Zutrittsrecht gibt. Hier haben wir es verbunden mit Artikel 3, nämlich die Gleichberechtigung. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Gesichtspunkt, und das ging dann sehr gut durch beim Landgericht.
Ich bin ja nun alles, aber kein Presserechtler. Was ich mich aber gefragt habe in dem Zusammenhang, spielt es in so einem Verfahren nicht vielleicht auch eine Rolle, dass die Öffentlichkeit ein ganz besonderes Informationsbedürfnis hat, weil der Landesverfassungsschutz die AfD Thüringen ja als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat? Oder ist das völlig einerlei, um welche Wahlparty es sich handelt?
Also es gibt natürlich viele Argumentationsstränge. Letztendlich kann man sagen, es gibt das Recht auf Recherchefreiheit. Das hat ja das Bundesverfassungsgericht im Spiegelurteil sehr schön ausformuliert. Und die Recherchefreiheit enthält auch das Recht auf Zugang zu entsprechenden Veranstaltungen. Für den Parteitag ist das eben eindeutig festgelegt, dass man dort erkennen können muss, wie die Entscheidungsfindung einer Partei stattfindet. Nun ist eben hier diese Wahlabschlussveranstaltung auch ein entscheidender Zeitpunkt, wo man eben erkennt, was in dieser Partei los ist. Und natürlich kann man auch das Argument, dass wenn eine solche vom Verfassungsschutz beobachtete Partei nun ein Wahlergebnis darstellt, und wie das dargestellt wird, sehr wichtige Rechercheergebnisse erzielen.
Was ich mir auch gedacht habe, weil ich habe mich natürlich auch ein bisschen befasst, alles dazu gelesen, was es schon gab. Es ist ja nicht so, dass es völlig überraschend ist, wie viele Pressevertreter wahrscheinlich erscheinen und teilnehmen wollen. Es ist ja nicht die erste Veranstaltung der AfD Thüringen. Ist es nicht auch irgendwie ein Argument, das man zur Unterstützung heranziehen kann? Mensch Leute, dann sucht euch doch verflixt nochmal einen Saal oder eine Location, die groß genug ist. Es zwingt euch ja keiner, irgendwas zu begrenzen auf 200 Personen. Und wenn man so im Hinterkopf sich mal die Bilder vor Augen ruft, die man ansonsten von Wahlpartys hat, das sah mir jetzt ehrlich gesagt nie nach 200 Leuten aus. Also ich kann das jetzt nicht speziell für Thüringen mir nochmal ins Gedächtnis rufen. Aber so die Bilder, die ich von den Wahlpartys im Kopf habe, das sah mir nie nach 200 Leuten aus.
Das wäre jetzt ein sehr gutes Argument, wenn die AfD tatsächlich die Wahllokalität offenlegte, spezifizierte und das meinetwegen ein ganz kleines Räumchen irgendwo in einem Gasthaus wäre. Dann kommen wir letztendlich, vielleicht erinnerst du dich noch an das Urteil vom Landgericht München beim NSU-Prozess, wo dann eben der über den Zugang von Pressevertretern auch geurteilt wurde und damals der Beschluss war, dann muss das Landgericht in diesem Fall einen qualifizierten Auswahlprozess machen und es müssen eben eine bestimmte Anzahl von ausländischen Vertretern zugelassen werden, von nationalen, von regionalen und so weiter. Da hat man dann sehr spezifische Vorgaben gemacht und dann konnte die damalige Strafverhandlung auch stattfinden. Hier könnte man entweder sagen, ihr müsst euch einen angemessen großen Ort aussuchen. Und wenn ihr das nicht macht, müsst ihr nach transparenten Kriterien aussuchen. Und das kann sicher nicht sein, dass ihr die Presse per se ausschließt und nur Rundfunkmedien reinlässt. Aber da will ich dem Gericht nicht vorgreifen. Da kann man sich später noch was ausdenken. Aber hier sind wir ja noch einen Schritt davor. Die Lokalität ist geheim gehalten. Es kann noch nicht mal dargelegt werden und glaubhaft gemacht werden, warum denn nicht genügend Personen Zugang finden.
Ja, du hast eben schon angesprochen, es gab schon mal ein Verfahren, da drehte sich das Ganze um den Landesparteitag. Ich erinnere mich dunkel, dass das, glaube ich, Monitor war. Die hatten da, glaube ich, beantragt, doch in die Räumlichkeiten zu dürfen, hatten auch Erfolg. Ich glaube, die mussten dann hinter Absperrflatterband stehen, aber sie durften zumindest rein. Und das war ja auch das Landgericht Erfurt, hat sie eben erwähnt.
Richtig.
Und da seid ihr jetzt auch. Und das Landgericht Erfurt scheint ja ein offenes Ohr für die Presse zu haben. Du hast den Beschluss ja schon in Händen. Erzähl mal.
Ja, das sind, sagen wir mal, die erfreulichen, um nicht zu sagen Sternstunden eines Anwalts, wenn man praktisch binnen 2 Tagen nach Antragstellung in einem so wichtigen politisch prominenten Verfahren den beantragten Beschluss ohne Abstriche auch in den Händen hat. Das passiert selten. Auch früher ist man ja zum Landgericht gegangen und hat sich da vorne in den Gang gesetzt und darum gebibbert und gebetet, dass das am selben Tag erlassen wird. Das fand dann auch manchmal statt. Das ist heute nicht mehr die Möglichkeit. Und insofern muss man sagen, das Landgericht Erfurt ist dort seiner Aufgabe vollständig gerecht geworden. Wie gesagt, das sind Ausnahmeentscheidungen, über die man sich dann auch freut.
Unbedingt. Und es hat mich völlig überrascht, weil wir können ja auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Heute, während wir gerade aufzeichnen, ist Freitag. Ich weiß erst seit gestern, dass du überhaupt in diesem Verfahren tätig bist, glaube ich. Oder seit Mittwoch, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und wir hatten uns dann ausgetauscht, ach komm, lass uns dazu schnell spontane Folge machen. Ich habe darüber nachgedacht, ja, was wären interessante Fragen, die man stellen könnte. Und ich hatte das Ganze so angedacht in Richtung Orakel doch mal, wie es ausgeht. Und bevor wir überhaupt anfangen konnten mit der Aufzeichnung, war der Beschluss schon da. Fand ich phänomenal, hat mich überrascht, dass es so schnell gehen kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht's weiter? Der Beschluss an sich ist ja noch nicht das Ende der Geschichte, muss ja noch zugestellt werden und es gibt ja noch Rechtsmittel. Erzähl mal, wie es weitergeht und was glaubst du, war es das oder kommt da noch was?
Also wie bei einem Beschluss im einstweiligen Verfahren muss das noch zugestellt werden binnen eines Monats. Die Gegenseite hat Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. In einem anderen Fall ist sie mal vor das Verfassungsgericht gegangen. Also da ist die Welt relativ offen noch und ich bin gespannt, was man noch versuchen wird und ob man sich das antut, denn das ist ja immer wieder verbunden mit schlechter Presse in Anführungszeichen, wenn man sich gegen einen so klaren Beschluss für die Pressefreiheit, für die Recherchefreiheit mit allen Mitteln zur Wehr setzt, die die Zivilprozessordnung so zur Verfügung stellt. Das heißt ja auch etwas für das Selbstverständnis dieser Partei. Insofern würde ich an die Gegnerin plädieren, das doch vielleicht dabei wenden zu lassen und zu sagen, okay, das Gericht hat gesprochen und wir werden die Leute zulassen. Dann haben doch eigentlich alle das erreicht, was sie haben wollen. Die eine haben ihre Bestätigung und ihre Recherchemöglichkeit. Aber wie gesagt, da ja, erwarte ich sportlich zugewandt noch vieles von der anderen Seite.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. In dem Verfahren selbst unmittelbar wäre ja nur Widerspruch möglich, fristlos und weiß ich nicht, vielleicht erfolglos, wie man so schön sagt. Das ist ja immer so ein kleiner Schmunzler. Ich hatte irgendwo in der Presse gelesen, dass, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, die AfD, ich weiß nicht, wer genau das geäußert hat, für den Fall des Unterliegens schon angekündigt hat, die Veranstaltung komplett abzublasen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das die schlaueste Entscheidung wäre. Ich glaube, jetzt so ganz unter uns, diesen Beschluss zu ignorieren, finde ich auf jeden Fall nicht so besonders klug, weil die Presse auszuschließen, dann zu unterliegen und trotzdem dran festzuhalten, ist natürlich nicht so schlau. Die Presse wird wahrscheinlich dann nicht so besonders wohlmeinend berichten. Glaubst du, die Veranstaltung wird dann einfach ersatzlos ausfallen? Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen.
Also über diese Begründung, es gab ja interessanterweise eine ganze Reihe von unterschiedlichen Begründungen auf X. Da wurde also munter drauf losgetwittert, was für die Antragsgegnerin nie so die intelligenteste Lösung ist, wenn da ganz viele Leute über X ihre Meinung schnell abgeben und über die in Anführungszeichen Androhung, dann blasen wir die ganze Veranstaltung ab. Habe ich nur geschmunzelt, denn das ist ein K.O.-Argument, was wenig glaubwürdig ist und was sicher auch nicht stattfindet.
Naja, was willst du auch mit dieser Drohung erreichen? Also wem Wem sollte das so wichtig sein, dass es sich jetzt vielleicht anders verhält? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Pressevertreter sagt, oh nein, wenn ihr das dann ausfallen lasst, dann müssen wir natürlich nicht unbedingt an unserem Vorhaben festhalten, daran teilzunehmen oder so. Das ist ja irgendwie Käse. Also ich fand so ein bisschen, als ich es gelesen habe, es hatte sowas von Sandkasten und Schäufelchen irgendwie. So hat's auf mich gewirkt. Aber ist nur meine persönliche Meinung, kann dahinstehen. Ich werde auf jeden Fall mit Spannung verfolgen, wie das Ganze weitergeht. Du ja sowieso. Und was ich an der Stelle mal sagen muss, Christoph, ich finde es super klasse, dass wir so kurzfristig über dieses brandheiße und spannende Verfahren sprechen konnten. Und ich finde, wir sollten das öfter machen. Ich meine das ganz ernst, sollten wir ab und zu machen. Hast du Lust?
Also das war der Fall zur Folge und die Entscheidung zur Folge. Und ich denke, das bietet sich an, darüber mehr zu sprechen. Und es werden sicher auch noch weitere Fälle kommen, die ebenfalls hier einen kleinen Plausch am Morgen rechtfertigen.
Glaube ich irgendwie auch. Großartig. Öfter mal kurz mit Patsch plauschen. Finde ich sehr gut und es mangelt dir ja nicht an wirklich spektakulären Fällen. Ich werde da mal so ein bisschen hirnen. So schnell kann es gehen mit neuen Ideen. Es reimt sich und was sich reimt, ist gut. Schnell geht es jetzt auch mit meinen Hinweisen für euch da draußen. Für tagesaktuelle Infos surft mal vorbei auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Lauscher. Folgt uns auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Werft einen Blick in Brack Magazin und Brack Mitteilung, beides digital erhältlich. Und werft einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch einige Artikel zur Folge verlinkt. Lieber Christoph, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns so brandaktuell von diesem spannenden Verfahren zu berichten. Ich danke dir und ihr Lauscher da draußen, stay tuned. Ich setze mir jetzt gleich im Anschluss meine Denkermütze auf. Lieber Christoph, ich danke dir. Auf bald.
Vielen Dank, Stefanie. Schönen Tag.